Ich möchte Gott zuerst noch beten, Herr Jesus Christus. Wir haben gerade das Lied gesungen, ich brauche dich. Und ich glaube, ich bin der, der heute dich am meisten braucht hier. Bitte begleite du mich. Meine Worte sollen in deinem Namen sein. Öffne mein Herz und die Herzen aller Beteiligten. Herr, dass dein Wort sie und uns berührt hier. Amen.
Amen.
Ich werde euch recht herzlich begrüßen. Wieder an meiner Stimme oder an einer Sprache kehren, wo mich auf den Wallis. Aber ich glaube, es ist besser, dass mich alle verstehen, dass ich auf Hochdeutsch die Predigt halte. Ich bin Lothar Schmidt. Seit 2 Jahren haben wir in Naders auch eine kleine Mitternachtsrufgemeinde und ich bin da beheimatet. Wir sind da tätig zum Aufbau dieser Gemeinde. Noch sind wir eine kleine Gruppe, aber sehr, sehr von dem Herrn gesegnet. Wenn ihr einmal einen Sonntagsausflug machen wollt, vor allem jetzt bei dem Herbstwetter, dann kommt doch ins Wallis, wunderschönes Wetter jetzt, strahlend blauer Himmel, und besucht am Nachmittag unseren Gottesdienst. Wir sind in der Furkastraße 46 und haben nimmer der Gottesdienst um 14.45 Uhr und dann reicht schön, wieder mit dem Zug zurück in den Nebel zu fahren. So, jetzt fertig mit der Werbung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen, um euch den Psalm 63 etwas näher zu bringen. Danke, Johannes, für das Vorlesen des Psalms. Du hast ihn sehr schön rübergebracht. Für mich ist der Psalm schon ein längerer Begleiter in meinem Leben. Und er gibt mir immer wieder Mut und Kraft und Zuversicht. Gut, fangen wir an. Und zwar mit dem ersten Vers. Der erste Vers ist eine Einleitung in den Psalm. Da steht, also Psalm 63, Vers 1, da steht ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Wie dieser erste Vers uns schon sagt, ist David der Autor von Psalm 63. Der Ort, an dem er diesen Psalm geschrieben hat, war wohl in der Wüste von Judäa. Die Wüste von Judäa liegt von Jerusalem aus gesehen in Richtung Totes Meer. Sie wird auch die Wüste Sif genannt. In der Bibel wird 2-mal erwähnt, dass David in dieser Wüste war. Das erste Mal in 1. Samuel, Kapitel 23, 14 bis 15. 1. Samuel, Kapitel 23, 14 bis 15. David aber blieb in der Wüste auf den Bergfesten und hielt sich im Bergland auf, in der Wüste Sif. Und Saul suchte ihn alle Tage, aber Gott lieferte ihn nicht in seine Hand. Hier wird beschrieben, wie Saul mit 600 Mann in die Wüste Sif geflohen ist. Dort hat er sich im Bergland versteckt. Das zweite Mal lesen wir in 2. Samuel, Kapitel 15, in den Versen 13 bis 28. Hier flüchtet David vor seinem Sohn Absalom aus Jerusalem. Zu dieser Zeit war David der König von Jerusalem und ganz Israel. Darum passt dieser Psalm besser für mich in diese Zeit, weil er sich in unserem Psalm in Vers 12 als König bezeichnet. Aber davon später mehr. Als David den Psalm schrieb, hatte er doppeltes Leid zu tragen. Erstens wurde er aus Jerusalem vertrieben und zweitens von seinem Sohn verraten. Ich habe diesen Psalm in 3 Teile eingeteilt. Der erste Teil, das Suchen nach Gott in den Versen 2 bis 7. Der zweite Teil, das Finden von Gott in den Versen 8 bis 9. Und der dritte Teil, das Vertrauen in Gott, die Verse 10 bis 12. Zusammen werden wir diese Punkte durchgehen und schauen, was wir von David lernen können und wie wir diesen Psalm für uns anwenden können. Zum Punkt 1. Das Suchen nach Gott. Der Vers 2 ist Davids ganzes Glaubensbekenntnis. Der Vers 2, O Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Dich, meine Seele, dürstet nach dir. Mein Fleisch machtet nach dir in einem dürren und lechzenden Land ohne Wasser. Sein Ausruf, O Gott, du bist mein Gott, ist in der Schlachterübersetzung und ist ein richtig schöner Ausruf. In diesem Ausruf zeigt sich der Glaube Davids an den Gott der Schrift, an den Gott seiner Väter, und er nimmt diesen Gott für sich persönlich in Anspruch. Du bist mein Gott. Ist das nicht herrlich? So Gott zu vertrauen, dass auch in größter Not noch sagen kann, du bist mein Gott. Früh suche ich dich. Übersetzen kann man das auch in der Frühe oder früh am Morgen. David hat also seinen persönlichen Gott schon in der Frühe gesucht und ihn angerufen. Aber wie ist das mit uns? Ist Gott auch mein persönlicher Gott? Suche ich ihn auch schon in der Frühe oder warte ich erst mal ab, was so im Laufe des Tages passiert? Wie war das, als man frisch verheiratet zusammengezogen ist? Galt da unser erster Blick nicht direkt unserem Schatz? Heute geht mein erster Blick am Morgen auch nicht mehr immer als erstes zu meinem Schatz, sondern eher zum Wecker. Und wie ist das mit meinem Gott? Wir, die wir den Glauben bezeugt haben, wird es langsam zur Routine oder suchen wir Gott in der Früh? Und zwar nicht nur einen Gott, sondern meinen persönlichen Gott. David beschreibt seine Gefühle wie folgt. Meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir. Sein ganzer Körper und seine ganze Seele schmachtet und dürstet nach seinem Gott. Klar, ihm ging es in der aktuellen Situation schlecht. Aber geht es uns immer gut? Natürlich werden wir jetzt nicht verfolgt, aber jeder von uns hat so seine eigenen Probleme und Sorgen, bei denen wir Gott brauchen und suchen sollten. Gott will, dass wir mit unseren Problemen zu ihm kommen. In Vers 3 sagt er uns, dass er Gott in Macht und Herrlichkeit im Heiligtum Gottes gesehen hat. Der Vers 3, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Der Tempel war zu der Zeit noch nicht gebaut, aber David hatte die Bundeslade zurück nach Jerusalem gebracht. Bei dieser Aktion, sie wird in 2. Samuel im Kapitel 6, 1 bis 23 beschrieben, hat David die Bundeslade aus Kirjat Jerim geholt. Bei diesem Transport strauchelten die Tiere und als Usa die Lade zum Festhalten berührte, wurde er von Gott mit dem Tod bestraft. Gott hatte im Gesetz mit Mose verordnet, dass nur ausgewählte Priester die Lade transportieren dürfen. Auch sollte diese getragen und nicht auf einem Wagen transportiert werden. Dies können wir lesen in 4. Mose Kapitel 4, Vers 15b. 4. Mose Kapitel 4, Vers 15b. Die Söhne Kahats sollen hingehen, um das Heiligtum zu tragen. Sie sollen aber das Heiligtum nicht anrühren, sonst würden sie sterben. Diese Aktion hat David die Macht Gottes und seine Souveränität gezeigt. David brachte dann die Lade zuerst nach Kirjat Jearim, danach nach Obed-Edom und später unter Tanz und Reigen nach Jerusalem. Auch wir wiedergeborenen Christen haben diese Herrlichkeit Gottes gesehen. Gott hat alles für uns gegeben, was er geliebt hat. Seinen Sohn Jesus Christus. Jeder, der Jesus in sein Herz aufgenommen hat, hat die Herrlichkeit Gottes gesehen. Paulus schreibt in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 6, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Oder wie in Johannes steht, in Kapitel 1, Vers 14, Johannes Kapitel 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Als David diesen Psalm schrieb, hatte er sicher Angst, Jerusalem und das Heiligtum nie mehr wiederzusehen. Haben wir nicht auch manchmal diese Angst, wenn etwas im Leben schiefgelaufen ist und wir gesündigt haben, liebt Gott mich so noch? Darf ich so zu ihm kommen? Wir brauchen uns aber keine Sorgen zu machen. Wie David wusste, dass er, wenn er Gnade vor dem Herrn gefunden hat, die Herrlichkeit in Jerusalem wiedersehen wird, können auch wir getrost sein, in der Herrlichkeit Gottes zu bleiben. Das sagt Jesus in Johannes Kapitel 10, Vers 11 zu uns. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für uns die Schafe. David war sich dessen so sicher, die Herrlichkeit wiederzusehen, dass er die Lade, als sie ihm nachgebracht wurde, wieder zurück nach Jerusalem schickte. Wir lesen das in 2. Samuel, Kapitel 15, Vers 25. Aber der König sprach zu Zadok: Bringe die Lade Gottes wieder in die Stadt zurück. Wenn ich Gnade vor dem Herrn finde, so wird er mich zurückbringen, dass ich ihn und seine Wohnung wiedersehen darf. Wir, die wir mit Jesus unterwegs sind, haben diese Gnade auch bekommen. Wir können ihn enttäuschen und wir tun das auch täglich. Aber er verlässt uns nicht. Er lässt uns nie alleine. Wir können immer zu ihm, unserem Retter und Erlöser, zurückkommen. Wie auch David sich auf die Gnade Gottes berufen hat, so können wir das noch viel mehr durch die Erlösung unseres Herrn Jesus Christus. David hat in seinem Leben die Gnade und die helfende Hand Gottes oft erlebt. Für David ist sein Leben ohne diese Gnade nicht lebenswert. Wie er in Vers 4 sagt. Vers 4: Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen. Wie groß ist die Unzufriedenheit in dieser Welt, auch hier, vor allem hier, in unseren Breiten. Obwohl wir doch alles zum Leben haben, Essen, Trinken, ein Dach über dem Kopf, Medizin und so weiter, ist diese Unzufriedenheit zu bemerken. Je reicher, umso mehr. Medien und Influencer gaukeln uns vor, wie toll das Leben wäre, wenn wir noch dieses und jenes hätten. Viele reiche und erfolgreiche Prominente sind unzufrieden. Trotz ihres Reichtums und ihres Ruhms merken sie, dass ihnen etwas fehlt. Nichts können sie mitnehmen. Das Leben verschwindet und sie stehen mit leeren Händen da. Nur die Gnade des Herrn kann unserem Leben einen Sinn geben. So wie David auf die Gnade Gottes vertraut, können auch wir auf die Gnade Gottes vertrauen. Die Gnade gibt dem Leben einen Sinn und einen Halt. Diese Sicherheit und Halt drückt David in den Versen 4 bis 7 aus. Psalm 63, die Verse 4 bis 7. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen. So will ich dich loben ein Leben lang, in deinem Namen meine Hände aufheben. Meine Seele wird satt wie von Fett und Mark, und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund, wenn ich an dich gedenke, auf meinem Lager in den Nachtwachen nachsinne über dich. Dieses Vertrauen zu seinem persönlichen Gott lässt David Lob singen und jubeln. Wenn ich hier fertig bin, wollen auch wir zusammen den Herrn mit unseren Lippen, mit Gebeten und Liedern rühmen und preisen. Kommen wir nun zum Teil 2. Gott finden. David hat seinen Gott gefunden. Die Verse 8 bis 9 drücken aus, was David jetzt fühlte, als er Gott gefunden hat. Psalm 63, die Verse 8 bis 9. Denn du bist meine Hilfe geworden, und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. An dir hängt meine Seele, und deine Rechte hält mich aufrecht. Es ist dieses Vertrauen, das David auf Gott hat. Gut, wir können sagen, dass David Gott in seinem Leben näher erlebt hat als wir. Wir wissen, dass sich David schon früh in seinem Leben unter den Schafen, dass sich schon früh in seinem Leben unter dem Schutz Gottes gestellt hat. Als er noch als Junge mit den Schafen unterwegs war, hat er schon mit Gottes Hilfe die Schafe vor Wölfen und Bären verteidigt und hat den Schutz des Herrn erlebt. Da kommt mir in den Sinn, wenn Janina, meine Frau und ich, wir waren im Sommer einen Monat auf einer Alpe im Wallis, haben da Schafe gehütet mit zwei riesigen weißen Hunden. Und wenn ich da oben in der Stille gesessen habe mit den Hunden neben mir, die Schafe drumherum, wir haben auch auf die Wölfe aufgepasst, leider nie einen gesehen. Aber es war so, durch die Bergwelt, durch die Nähe, es war einfach so erhaben und habe mich öfters daran gedacht, wie wohl David sich gefühlt hat, so alleine in der Wüste bei den Schafen in der Nähe mit Gott zu sein. Wir lesen weiter vom Schutz der Adlerflügel. Und dieser Schutz steht öfters in der Bibel, zum Beispiel in 2. Mose, Kapitel 19, Vers 4. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe, wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. So wie Gott Israel auf Adlersflügeln getragen hat, als sie vor den Ägyptern geflohen sind, so setzt David sein ganzes Vertrauen auf diesen Schutz. Auch im Kampf gegen Goliath hat er sich auf diesen Schutz von Gott verlassen. Wenn wir uns schon am Morgen in der Frühe auf die Suche nach meinem Gott machen, können wir uns auch schon früh unter den Schutz seiner Flügel stellen. Wenn man seine stille Zeit am Morgen vor dem Alltag hält, gibt es uns Schutz und Sicherheit für die Probleme, die unweigerlich am Tag darauf folgen. Jeder Tag hat wieder seine eigenen Sorgen. Ich habe schon erlebt, dass mir nach Gebet und dem Bibellesen Probleme, denen ich die halbe Nacht nachstudiert habe, plötzlich völlig unwichtig vorkamen. Oft denken wir, dass unser Problem klein und unwichtig ist und wollen damit Gott nicht belästigen. Aber, erstens, wir können Gott nie belästigen. Schon der Gedanke ist Gottes Lästerung. Er suggeriert, dass wir über Gott stehen. Zweitens, alle noch so großen Probleme, die wir kleinen Menschen hier auf dieser Erde haben, sind für Gott überhaupt keine Probleme. Er ist ein Gott, der mit einem Wort das ganze Universum und die ganze Erde erschaffen hat. Darum dürfen und sollen wir mit allen unseren Problemen zu ihm kommen, egal wie klein sie uns auch scheinen mögen. Kommen wir zum Vers 9. Der Vers 9: An dir hängt meine Seele, deine Rechte hält mich aufrecht. Für mich ist er einfach gewaltig, der Vers. Laut Benedikt Peters kann das Wort hängen auch mit kleben übersetzt werden. Das gleiche Wort wird auch in 1. Mose, Kapitel 2, Vers 7, 24 benutzt, wo es heißt, 1. Mose, Kapitel 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen oder kleben, und sie werden ein Fleisch sein. Also nicht die Frau wird an den Mann geklebt, sondern der Mann an die Frau. Also, liebe Männer, verwöhnt eure Frauen, ihr klebt an ihnen. Kleben heißt, es ist fest miteinander verbunden. Wenn du zwei Papierblätter zusammenklebst, dann sind diese so fest miteinander verbunden, dass du diese nicht mehr ohne Schaden trennen kannst. Dieses Kleben können wir auch in der Aussage von Jesus verwenden, wo er sagt, dass er uns nicht mehr loslässt. So sagt Jesus in Johannes Kapitel 10 in den Versen 27 bis 29. Johannes Kapitel 10, die Verse 27 bis 29. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Sie folgen mir nach. Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Jeder, der Jesus Christus von Herzen aufnimmt, seine Sünden bekennt und vor den Herrn gelegt hat, klebt an ihm fest. Wenn wir fest an unserem Herrn kleben, können wir auch gewiss sein, dass uns seine Rechte aufrecht hält. Nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass es uns materiell oder wohlstandsmäßig besser geht, sondern dass wir seine Unterstützung und Hilfe haben. Zwei zusammengeklebte Blätter sind stabiler als ein einzelnes. Wie diese haltende Rechte uns hält, sehen wir bei den Gottesmännern in den Paulusbriefen und auch bei den verfolgten Christen auf dieser Welt. Ein Mitarbeiter von Open Doors hat mir einmal gesagt, wenn man die verfolgten Christen fragt, wofür und für was man für sie beten soll, wird selten gesagt, dass Gott ihnen das Leid wegnehmen soll, sondern um Kraft im Leid zu bestehen und standhaft in Jesus zu bleiben. Das ist diese Rechte, die uns hält. Die ist immer dann da, wenn wir sie wirklich brauchen. Wenn man mit kleinen Kindern in die Berge geht, nimmt man diese auch erst dann in die Hand, wenn es gefährlich wird und nicht den ganzen Tag. Gott ist es wichtig, dass wir selbstständig sind, aber auch ehrlich zu ihm kommen, wenn wir ihn brauchen. Wie du dein Kind nicht wegstoßen würdest, wenn es deine Hand ergreift, so wird auch Gott dich nicht wegstoßen, wenn du seine Hilfe brauchst. Diese Sicherheit und diesen Halt hat David dadurch bekommen, dass er Tag und Nacht an Gott gedacht und über ihn nachgesonnen hat und ihn im Wort studiert hat. Wie wir in Vers 7 gelesen haben, hat er auf dem Nachtlagern und in den Nachtwachen über seinen Gott nachgedacht. Das ist jetzt nicht nur so eine Aussage, sondern es ist sogar ein Gebot von Gott. So lesen wir im Psalm 1 in Vers 2, Psalm 1, Vers 2, sondern habt Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Oder wie Gott Josua geboten hat in Kapitel 1, Josua Kapitel 1, Vers 8, lasst dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen, dann wirst du weise handeln. Das gleiche Buch benutzen wir noch heute mit den Ergänzungen des Neuen Testaments. Wie es Josua geholfen hat, ein ganzes Land zu erobern, hilft dieses Buch uns heute, unseren Alltag zu bewältigen. Jeder von uns hat schon mal schlaflose Nächte erlebt und ich vermute mal, dass ihr es ähnlich macht wie ich. Ich fange dann an zu beten und hoffe bald wieder einzuschlafen. Das ist zwar so ähnlich, wie wenn ihr mit eurem Partner redet, um einzuschlafen, aber ich finde immerhin eine gute Gelegenheit, in der Stille mit Gott zu verweilen. Kommen wir zum dritten und letzten Teil, das Vertrauen auf Gott. David hat also nach der Suche Gott gefunden und setzt nun sein ganzes Vertrauen auf ihn. Wenn wir Gott von Herzen gesucht und gefunden haben, können wir ihm voll vertrauen. David setzt in Vers 10 sein ganzes Vertrauen auf Gott. Er plant keinen Rachefeldzug gegen seine Widersacher. Er vertraut darauf, dass sein Gott seine Widersacher bestraft. Psalm 63, der Vers 10. Jene aber, die meine Seele verderben wollen, werden hinabfahren in die untersten Örter der Erde. Es ist ein Trost, wenn man weiß, dass Gott für Gerechtigkeit sorgt. Wenn wir selber auf einen Rachefeldzug gehen, ist dies mit noch mehr Frust und Leid verbunden. Außerdem wissen wir nicht, ob er auch gerecht ist. Das sehen wir doch nur zu Genüge auf dieser Welt. In dieser Welt herrscht die Ungerechtigkeit. Auch in der Kirchengeschichte sieht man, dass im Namen der Gerechtigkeit viele Bosheiten verrichtet wurden. Also überlassen wir die Rache lieber unserem Herrn. Er weiß ganz sicher, was gut ist. Und uns erspart es viel Frust und Ärger. Wenn der Nachbar etwas gegen uns hat, dann lenken wir doch lieber ein, als dass wir nachsinnen, wie wir ihm das zurückzahlen können. Paulus schreibt in Römer Kapitel 12 in den Versen 20 bis 21. Römer Kapitel 12, 20 bis 21. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Dies zitiert Paulus aus dem Buch der Sprüche im Kapitel 25, die Verse 21 bis 22. Seht ihr, welche tollen Tipps dieses Buch für uns hat im Leben. Wenn wir dem Bösen mit Gutem begegnen, hat das Böse keine Chance. Wie ist es aber mit den verfolgten Christen, die in Gefängnissen sitzen und gefoltert werden? Kann man da den Feinden, die einen foltern oder vielleicht sogar die Familie getötet haben, mit Güte begegnen? Ich denke ja, das kann man. Nicht, weil wir es können, sondern, wie schon gesagt, uns Gott in solcher Not hilft. Und wir können getrost sein, dass Gott die Peiniger bestrafen wird. Rache ändert nichts an der schlechten Situation, in der man sich befindet. Ich habe ein Andachtsbuch von Open Doors mit dem Titel »Mit Jesus im Feuerofen«. In diesem Buch schildern Christen, verfolgte Christen, wie sie Jesus in ihrer schlimmsten Not erlebt haben. Ich bin überzeugt, wenn wir seine Hilfe brauchen, wird sie da sein. Viele von den verfolgten Christen haben ihren Peinigern vergeben. Vergebung heißt nicht, dass sie der gerechten Strafe entgehen, aber wir können uns von unseren negativen Gefühlen befreien. In dem Wissen, wie schrecklich die Strafe später sein wird, hat Stephanus bei seiner Steinigung für seine Mörder gebetet. Herr, rechne ihnen diese Sünden nicht an. In der Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 60. In Vers 11 drückt David nochmals aus, wie sicher er ist, dass Gott seinen Widersacher bestrafen wird. Vers 11: Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben, eine Beute der Schakale werden sie sein. Mit dieser Gewissheit kann David auf das harren, was da kommt. So kann er auch seine Mitstreiter trösten, indem er ihnen verspricht, dass Gott alles zum Guten wenden wird, nicht weil er so ein toller Kerl und König ist, sondern weil er die stärkste Hilfe hat, die es geben kann, nämlich Gott. Nun zum letzten Vers, Vers 12 in unserem Psalm. Der König aber wird sich freuen in Gott, wer bei ihm schwört, wird sich glücklich preisen, doch der Mund der Lügenredner wird gestopft. In der neuen evangelistischen Übersetzung tönt der Vers so: Doch der König wird sich freuen, weil Gott zu ihm hält. Glücklich schätzen kann sich jeder, der sich bei einem Eid auf Gott beruft. Der Mund der Lügner aber wird gestopft. Ich bin überzeugt, dass wenn wir mit Gott unterwegs sind, auch unser Umfeld davon profitiert. Auch wenn du der einzige Gläubige bist, wenn du nach dem Wort Gottes lebst, fällt das auf deine Umgebung zurück. Wie Jakob bei Laban oder Josef in Ägypten, bei Jakob war es der Vater seiner Bräute, der gesegnet wurde, und bei Josef sogar ein ganzes Land Ägypten, das von seinem Glauben profitierte. Hier in diesem Vers redet David von sich selbst in der dritten Person als König. Er weiß, dass Gott bei ihm ist. Er hat Gott gesucht, gefunden und jetzt kann er auf ihn vertrauen. Weil er Gott gefunden hat und ihm vertraut, wird auch seine Gefolgschaft davon profitieren. Alle diejenigen, die jetzt zu ihm halten, werden auch die Gnade Gottes erleben. Wir sollen nicht schwören. Wenn wir uns aber auf den Heiland Jesus Christus, wenn wir uns für den Heiland Jesus Christus entscheiden, dann ist das wie ein Schwur auf Gott. Wir, die wir Jesus Christus in unserem Herzen tragen, sollen ein Licht für unser Umfeld sein. Vor allem, wenn unser Ehepartner oder Familie Jesus noch nicht kennengelernt hat, sollen wir ein Licht für sie sein. Du kannst dich in Gott freuen und diese Freude weitergeben, vor allem dort, wo du bist, auf der Arbeit, in der Schule, unter Freunden oder in der Familie. Dein Leben ist die beste Evangelisation, die man machen kann. Suche täglich in der Früh deinen persönlichen Gott. Und wenn du ihn gefunden hast, dann klebe dich an ihn und vertraue dich zu 100% an ihn. Er wird dich dann unterstützen und dir helfen über den Tag. Amen. Ja, Herr, ich danke dir, dass wir in jeder Situation, in jeder Not zu dir kommen können. Ich danke dir, dass wir voll auf dich vertrauen können. Ich danke dir, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast, das uns führt und leitet und uns Gewissheit gibst, Herr. Ich danke dir, dass du uns begleitest und vorwärts bringst. Amen.